Bundesrasenschau. So, Test, Test, was machen wir hier? Hallo, Servus, Moin, Moin, Gute. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie das hier alles geht. Wir versuchen es einfach mal. Und bei mir ist der Mann, ohne den die Bundesrasenschau nicht komplett wäre, der Mann, der Beino Gittens gestern nicht in der 55. Minute ausgewechselt hätte und dafür Waldemar Anton gebracht hätte. LS, herzlich willkommen.
Ja, Moin, Moin, ey. Ganz, ganz ungewohnt.
Oder? Finde ich auch. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen.
Ja, ich muss mich schütteln und fragen, wann war das eigentlich das letzte Mal?
26. September, ich habe nachgeguckt, vor ziemlich genau einem Monat.
Eieieiei.
Ja, ich bin ja ehrlich, wir können ja kurz drüber sprechen, warum 4 Wochen keine Folge kam. Ich bin schuld. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, krank, Urlaub, also ich krank, du Urlaub. Danach wieder krank und
dann auch noch viel zu tun.
Umzugsvorbereitung und man ist busy, ne?
Man ist busy, dafür ist es ein Hobbyprojekt. Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge schon so grob mal angekündigt, dass es vielleicht ein bisschen unregelmäßiger wird. Bei mir kommt ja noch mit dazu, dass ich ja durch meinen Jobwechsel, Nicht-Jobwechsel, 2,5 Monate Verzug habe in meinem Jahr und das jetzt in einem Quartal wieder aufarbeiten muss.
Oh, das ist ekelhaft.
Ja, das ist ein bisschen doof. Aber das ist alles in Ordnung. Ist es grundsätzlich arbeitstechnisch wert, aber darunter leidet die Bundesrasenschau ein bisschen. Ich bin ja ehrlich.
Ja. Aber es ist live, ne?
Dafür ist es das Leben und dafür ist das hier ein Hobbyprojekt. Aber wir haben es geschafft und wir haben ehrlich gesagt so viele Themen, dass wir jetzt nicht sagen, lass uns Bratislava gestern in der Champions League bis in die Tiefe analysieren.
Haben die gestern gespielt?
Ich glaube.
Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, die haben gespielt, die haben verloren. Lass uns reingehen und sagen, wir machen die großen Themen.
Weißt du, ich möchte da nochmal ein Zitat, also Mensch zitieren, Guy Alao, that's amazing.
That's amazing. Und er hat vor ein paar
that's
Tagen...
That's the way I like it.
Vor ein paar Tagen wieder ein neues Reel hochgeladen.
Ey. Ja, ich liebe ihn.
Ja, aber wo wir gerade bei Guy Alao sind und unseren alten Kompagnons von der Doppelsechs, wir haben inzwischen einen Veröffentlicht-Rhythmus wie die Doppelsechs.
Ja,
also wir haben uns
voll
gewillt. Wir haben uns inzwischen auch, ich sag mal so, den Chefredakteur und den Herausgeber zum Vorbild genommen.
Ja, so wie wir Zeit und Bock haben.
Ja. Und ich sag mal so, heute geht's wirklich nicht um Spieltagsaktuelles. Wir hauen raus. Wir sprechen über eigentlich das Thema, der Elephant in the Room ist auch 4 Wochen später noch Jürgen Klopp.
Ja, also was soll ich dazu sagen? Also Jürgen Klopp ist für den deutschen Fußball nicht mehr tragbar.
So schlimm, ja?
Ja, fast.
Das also, habe ich oft gehört, ja.
Weil, also aus dem Grund, er steht ja normalerweise für den Fußball der Fans, ne? Eher für Tradition, hat bei Clubs gespielt, die traditionsreich sind oder war angestellt bei Clubs, die traditionsreich sind. Denn das ist ja wie so Unterschied wie Tag und Nacht.
Aber überrascht dich das so? Wie? Weil ich finde, Jürgen Klopp als Person hat ja grundsätzlich zwar immer für Traditionsvereine gearbeitet, er wurde aber mehr von der Öffentlichkeit und den Menschen um ihn herum zu diesem Fußballromantiker hochsterilisiert.
Jein. Er selbst hat ja einige Äußerungen, also das ist jetzt auch ein ganz spannendes Feld, er hat einige Äußerungen getätigt kontra RB, aber auch einige Äußerungen pro RB.
Das ist korrekt, da haben wir eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, weil ich natürlich hergegangen bin und gesagt habe, okay, wir gehen hin, was hat Jürgen Klopp dann so über RB gesagt in der Vergangenheit, was es aus seiner Perspektive rechtfertigen würde. Und dann sind wir nochmal hergegangen und in die Tiefenrecherche. Und da zeichnet sich so ein geteiltes Bild, weil mal findet der RB gar nicht so schlecht.
Ja.
Und dann gibt es Aussagen, die alle dann doch noch einen Tick älter sind. Ich glaube, die einzige, so die negativste Aussage, die du jetzt rausgearbeitet hast, war, glaube ich, von 2020, die neueste. Eine
2017, 2018 und 2020. Aber meine kurze Frage, ist Jürgen schizophren?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der mag einfach Geld. Ja, und das ist etwas, wo die Öffentlichkeit nicht mit klarkommt.
Sieht man 15:30 in der Halbzeitpause von der Sky-Konferenz?
Nicht nur da, man sieht es auch bei Autoherstellern, bei, weiß ich nicht, Schokoriegelherstellern, bei...
Schokoriegel?
Schokoriegel, der hat mal für Snickers Werbung gemacht. Ich meine, der hat mal für Snickers Werbung gemacht. Aber Bier, Autos, Sportartikelhersteller, auch gerne wechselweise zwischen Puma und Adidas.
Für den Zahnarzt hat er noch keine Werbung gemacht.
Kommt auch noch.
Oder vielleicht kann der Zahnarzt sich die Werbung nicht leisten, weiß ich nicht.
Das könnte sein. Na, dann hier DVAG. Ne, Deutsche Vermögen, da bist du bei Sky.
Ja.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die DVAG das seriöseste, beste Unternehmen ist, aber das lassen wir mal dahergestellt. Also,
Michael Schumacher war auch Partner von der DVAG.
Das ist korrekt, ja. Das kann man nicht abstreiten. Die scheinen sehr gut zu zahlen. Und das Neueste, letzte Woche ist der Spot für Mediamarkt mit Jürgen Klopp online gegangen. Also Jürgen Klopp ist jetzt das offizielle Werbegesicht von Mediamarkt. In einem sehr durchschnittlichen Spot, muss man dazu sagen.
Ja, zum Glück kenne ich den nicht. Will ich auch nicht kennen.
Den wirst du noch kennenlernen, weil ich habe das Gefühl, der wird jetzt gerade in der Weihnachtszeit und die nächsten 2-3 Monate sehr präsent gespielt werden.
Cyber Monday, Black Friday. Egal. Nochmal eine andere Frage. Hast du oder aus deinem Umfeld dir jemand zugetragen, boah, geile Entscheidung von Jürgen? Oder ja, die Entscheidung kann ich nachvollziehen? Oder ja, finde ich gut?
Nein.
Ja, ich auch nicht. Ich habe keinen gefunden.
Nee, es gibt auch niemanden.
Dann musst du wahrscheinlich nach Leipzig oder nach Salzburg fahren oder nach New York fliegen oder nach, haben die nicht auch irgendwas in Brasilien?
Ja, Brasilia, also der heißt ja anders.
Zukünftig nach Paris.
Nach Paris? Du kannst auch, nee, Korea haben sie, glaube ich, nicht mehr. Korea hatten sie auch mal. Also wenn du den Olli fragst, Oliver Minzlaff, der findet die Entscheidung super. Der findet die ganz, ganz toll.
Na klar.
Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei dem Punkt, ist das eine Entscheidung? Weil Jürgen Klopp hat ja gesagt, so Trainerbank weiß er nicht mehr, ob er das macht. Das ist doch ein reiner PR-Move. Weil was ist denn Head of Global Soccer? Also erstmal finde ich persönlich eine Frechheit, dass es Soccer heißt und nicht Football. Da fängt es für mich schon an. Und der ist doch nur ein Werbegesicht für Red Bull Fußball. Was hat der denn an wirklichen Aufgaben am Ende des Tages? Das kann ich mir aus der Stellenbeschreibung und diesen 3 Hochglanzzitaten und diesem wirklich mittelmäßigen Urlaubs-Instagram-Video von Jürgen Klopp nicht erschließen.
Gut, das Urlaub-Instagram-Video habe ich mir nicht angeschaut.
Das ist nichts verpasst.
Ja, aber das war auch mein erster Gedanke. Der wird da inhaltlich, operativ wenig machen. Der wird irgendwie als Werbegesicht für Red Bull oder für den Red Bull Fußball Kosmos sein und man kann irgendwie Spieler, irgendwie Trainer, Staff überzeugen, so, ey, wir haben doch Jürgen. Jürgen ist doch ein Netter. Dann siehst du da eine Slide mit seinen 510, wo er über die ganze Slide lacht.
Ja. Wahrscheinlich. Und hier die Kloppo-Faust macht.
Ja.
So wird es wahrscheinlich sein. Und das ist für mich nächster Schritt von RB Leipzig zur weiteren Legitimation eines Fußballvereins. So. Nee. Weil, ja, also aus Leipzig-Sicht.
Ja, also natürlich. Also aus Leipzig oder aus RB-Sicht, also Red Bull-Sicht, ja, aber.
Aber
also,
nein,
die, also. Aber nein, die kommt ja nicht an.
Nein, also die Message funktioniert nicht. Wobei ich immer noch glaube, dass das eher ein deutsches Problem ist, weil viele im Umfeld und in Europa sehen dieses RB-Konstrukt ja nicht so kritisch. Das ist so ein deutsches Ding und ich glaube, in Deutschland sind viel mehr Fußballtraditionalisten als viele andere.
Absolut, weil du in Italien, jeder große Fußballverein gehört irgendeinem Investor oder große in italienischen Familie.
Das ist korrekt, ja. In der Premier League ist jeder Verein im Privatbesitz.
Genau.
Beziehungsweise in einem Investorhand, also da ist niemand, kein Verein gehört den Fans oder sich selber.
Ja, genau. In Frankreich auch zunehmend mehr und mehr. In Spanien, ich glaube, da denen ist sowieso alles egal, Hauptsache, also
Geld.
Ja, genau.
Und da funktioniert es ja anders, aber es funktioniert und es ist keine Limitierung, weil in Anführungsstrichen Real Madrid und Barcelona sind ja noch eingetragene Vereine und gehören sich damit selber und den Mitgliedern. Das interessiert aber keinen.
Nee.
So, also am Ende wird Laporta doch zum dritten Mal, glaube ich, Präsident und Florentino Perez kann ja auch handeln, wie er will, weil er in Anführungsstrichen es irgendwie geschafft hat, Präsident zu werden, das ist ein ganz anderes Thema, aber jetzt seit 25 Jahren diesen Verein prägt. Aber jetzt zurück zu RB. Für RB ist es natürlich wahrscheinlich der wichtigste Transfer und der wichtigste Neuzugang der Vereinsgeschichte oder des Fußballprojekts insgesamt. Weil einen größeren Namen hättest du fast nicht bekommen können im Fußball aktuell. Du hast jetzt das Werbegesicht, die internationale Bekanntheit von Jürgen Klopp. Du hast sein Netzwerk und jetzt ergeben auch so ein paar Sachen im Hintergrund Sinn, warum es Menschen gibt aus Jürgen Klopps Umfeld, die im letzten Jahr bei RB angefangen haben zu arbeiten.
Wer zum Beispiel?
Frag mich nicht, sein niederländischer Co-Trainer ist jetzt Headcoach bei Red Bull Salzburg. Keine zum Beispiel. Ahnung. So, warte, ich google dir kurz den Namen raus, wir machen jetzt die Live-Recherche.
Ich wusste gar nicht, dass Klopp einen niederländischen Co-Trainer hatte. Ich dachte, das wäre immer hier der eine andere Mensch, der aus Dortmund-Zeiten.
Nein, du meinst hier Bovic? Nein, also Piepjen Linders heißt der gute Mann.
Okay.
Piepjen Linders ist komischerweise neuerdings Headcoach von Red Bull Salzburg. Und ich glaube ja auch, aus meinem ganz persönlichen Gefühl, dass Jürgen Klopp schon bei seiner Verabschiedung in Liverpool wusste, was sein nächster Karriereschritt ist. Und dass er deswegen auch so entspannt Urlaub gemacht hat.
Bist du sicher?
Ja. Die haben da bestimmt ein Dreivierteljahr drauf rumverhandelt.
Mag sein, aber finde ich trotzdem scheiße.
Es findet keiner gut.
Also macht die das Ganze noch, wenn das wirklich so sein sollte, noch einen Ticken schlimmer, finde ich. So wie er sich verabschiedet hat und weiß ich nicht.
Ich finde das alles nicht so überraschend. Aber ich mag Jürgen Klopp auch immer noch. Aber Jürgen Klopp wurde auch immer zu sehr fußballromantisiert von Außenstehenden. Das muss man auch sagen.
Ja,
und
aber er hat ja nichts dagegen getan. Also
genau, er hat nichts dagegen getan, aber er hat auch wenig dafür getan, wenn man ehrlich ist. Er hat nur für Dortmund und Liverpool schon gearbeitet.
Ja, aber so wie er von seiner Emotionalität gewesen ist.
Aber das, ist er ja als Person, das hat ja nichts mit Fußballtraditionalismus zu tun.
Ja, stimmt. Aber trotzdem hat er, also finde ich schon, dass er auch ein Stück weit dazu beigetragen hat. Auch, also gerade mit seinen Äußerungen gegen RB. Ich muss mal kurz mein Handy entsperren.
Ja, genau, lass uns mal vergleichen, weil du hast ja in einem so. die Negativen aus der Vergangenheit rausgesucht und ich würde dann einmal die Positiven zitieren.
Oktober 2017, Interview mit Sport 1, ich zitiere. Er sagte, also der gute Herr Klopp, RB Leipzig ist letztlich ein Fußballverein, der geschaffen wurde, um ein Getränk zu verkaufen. Klopp betonte hier, dass der kommerzielle Zweck von Red Bull im Vordergrund stehe, was für ihn im Gegensatz zu den Werten des traditionellen Fußballs stehe. Diese Äußerung befand viel Beachtung in den deutschen Medien, da die Diskussion ja über die Kommerzialisierung des Sports bla bla weiter anheizte.
Ja, stelle ich was dagegen? Ne? Über RB Leipzig im deutschen Fußball, ein DFL-Interview aus 2022. Leipzig hat keinem Traditionsverein irgendetwas weggenommen, sondern sie sind einfach einen neuen Weg gegangen.
Wann war das? In
2022.
Wusste er da vielleicht schon, was er machen wollte?
Das weiß ich nicht, aber
gab es da schon Kontakt? Also weiß nicht, das
wahrscheinlich vielleicht schon.
Aber wenn ich jetzt nochmal August 2020 mit The Guardian, eben Leipzig ist ein Fußballverein, aber es fühlt sich manchmal so an, als wäre es mehr ein PR-Projekt für ein Unternehmen als ein echter Fußballverein. Das ist eine neue Realität im Fußball und es ist nicht eine, die mir besonders gefällt.
Aus dem gleichen
Also wenn
Interview,
du die beiden, Jahre dazwischen und die beiden Äußeren nimmst, ist ja auch wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Lass mich noch dagegen, ich habe wieder ein passendes, konträres Zitat aus dem gleichen DFL-Interview zur Red Bull Fußballphilosophie. Die ganze Idee ist eine Fußballidee und nicht eine Geldidee. Zitat Jürgen Klopp. Gleiches Interview, DFL 2022.
Ach, nee.
Das, also da hat sich irgendwann nach 2020 irgendwas bei Jürgen Klopp geschiftet. Weil, ja, weil alle meine Aussagen sind neuer als 2020.
Ja, also ich habe noch Dezember 2020, das ist nochmal Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig. Und das ist das letzte schlechte Zitat, was ich von Jürgen Klopp über RB gefunden habe. Ich zitiere, es gibt Vereine, die haben eine Geschichte. Und dann gibt es Clubs, die geschaffen werden, um in kurzer Zeit an die Spitze zu kommen. Red Bull hat das sehr gut gemacht, aber es bleibt die Frage, ob das die richtige Art ist, wie der Fußball funktionieren sollte.
Ich möchte bei meinem, ich habe noch andere Quellen, aber das ist einfach perfekt, weil es einfach so passt. Ich bleibe bei meinem DFL-Interview aus 2022. Leipzig hat keinem Deut mehr Geld als andere Bundesliga-Vereine. Der Etat ist nicht höher als der von Dortmund und schon gar nicht als der von Bayern München.
Ja gut, da greift er aber auch ins oberste Regal.
Ja, das, und das sind die einzigen nicht die beiden Vereine sind, die da in der Sphäre spielen, genau. Vergisst er so ein bisschen.
Ja, genau.
Also und macht das sich schon einfach.
15 andere Vereine gibt, die nicht das, den Etat und die Möglichkeiten haben, sich einfach einen Stadionumbau zu leisten, sich ein Trainingszentrum zu leisten, was in Deutschland, boah, Top 3 ist, also mit Jugendprofis zusammen.
Ja, wahrscheinlich schon.
So, und das, so, ne?
Und was dir auch noch selber gehört, weil ich weiß nicht, Schalke war da jahrelang auch sehr weit vorne, aber ich glaube, das gehört dir nicht mehr. Ich glaube, das haben die verkauft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das kommt ja auch noch dazu.
Naja, ich glaube, von der, das Trainingszentrum von Schalke ist jetzt nicht so gut. Die Jugendmannschaften sind nur gut.
Die Jugendmannschaften,
also ich glaube, was Ausstattung, Modernität und sowas angeht, da ist Leipzig schon weiter vorne.
Inzwischen.
Als Leipzig weiter vorne, Schalke. Um das große Thema ein bisschen abzuschließen, was sagen wir dazu?
Also, du bist dem Ganzen hier sehr kritisch gegenüber. Hör ich raus.
Ja, ich find's halt scheiße. Was soll die Scheiße?
Ja, das ist halt so die normale und auch vollkommen verständliche Fanreaktion. Ich selber finde es auch nicht gut, aber für mich macht das jetzt Jürgen Klopp als Person jetzt nicht vollständig kaputt. Und ich bin auch, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, überrascht es mich nicht so sehr, wie es eigentlich sollte.
Okay. Können wir so ein Clearen einspielen? So Clear?
Bestimmt.
So, dann muss das jetzt kommen?
Ja, Clear. Und so loop ich einfach dein Clear. Ja.
So, für mich schon. Also, die Fußballperson Jürgen Klopp ist für mich schon ein bisschen zerbrochen.
Hat nicht nur einen Knack, sondern ist schon zerbrochen.
Ja, absolut.
Ja, finde ich spannend. Schreibt uns doch unter dem Post der Folge, was ihr dazu sagt.
Andersrum, aus RB-Sicht.
Monster-Move.
Ja, kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Aber trotzdem, als Fan des Fußballs, finde ich das scheiße. Ich habe nichts gegen so ein bisschen Kapitalisierung und so weiter und so fort, aber das ist mir zu viel.
Da hört es auf. Bei Kloppo hört die Kapitalisierung im Fußball auf. Ja. Wie lange macht er das?
Naja, wahrscheinlich, bis Julian Nagelsmann wieder ein Fußballverein trainieren möchte und keine Nationalmannschaft.
Kann ich mir auch vorstellen. Wie schnell hat Deutschland das vergessen, wenn Jürgen Klopp Bundestrainer wird? Innerhalb von 3 Wochen, oder? Ja, doch.
Nein.
Doch, ich glaube schon, weil das ist Jürgen Klopp. Der setzt sich auf seine Antrittspressekonferenz als Bundestrainer, dann hat er alle wieder.
Ja.
Dann hat er wieder alle. Dann lieben die ihn.
Und bringt Red Bull als Partner vom DFB mit.
Ist nicht abwegig genug, als dass ich mir nicht vorstellen könnte.
Ja.
Boah, Jürgen Klopp mit
das
mit
Red Bull DFB-Trainingsgelände in Frankfurt.
Oh Gott. Red Bull baut am Ende noch den Campus von DFB fertig.
Nee, der ist ja schon fertig.
Ist der fertig?
Ja, der Campus ist fertig.
Achso, guck mal, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, dass Oli Bierhoff immer Geld gesucht hat. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns weitergehen, weil es gibt noch ein zweites ganz, ganz großes Thema, was einen anderen großen deutschen Trainer betrifft. Thomas Tuchel wird zum 1. Januar 2025 Nationaltrainer von England.
Ja, der hat sich gedacht, ist ein bisschen entspannter alles. Der Julian macht das auch. Kann wohl nicht so schlecht sein.
Einmal das. Und jetzt aus der Sicht, wenn wir es einmal betrachten, einmal nehmen wir die FA als Verband und einmal nehmen wir Thomas Tuchel.
Ja.
Aus FA-Sicht ist das jemand, der die englische Liga kennt, der sehr, sehr, sehr stark in K.O. und Turnieren ist. K.O.-Spielen und Turnieren. Und jemand, der gerne zurück nach England wollte, der einen festen Zeitrahmen hat. Aber es ist auch erst der dritte ausländische Nationaltrainer. Beziehungsweise ist immerhin schon der dritte englische Nationaltrainer, der Ausländer ist. Ja,
also ich kann also gar nicht verstehen, warum die Engländer sich da so anpissen.
Also wenn ich jetzt an Gary Neville denke, der gesagt hat, lass es doch Graham Potter oder Frank Lampard machen.
Ja, Frank Lampard, genau!
Ja, da habe ich auch gedacht, also Gary, wirklich, manchmal bist du witzig, ne? So, ja. Aber das ist zu viel. Also es hat noch nie ein englischer Trainer die Premier League gewonnen, dann weißt du schon Bescheid. Also hör auf mit englischen Trainern.
Ja, Graham Potter, was hat der so erreicht? War da mal irgendwo mittelmäßig gut? Bei Fulham? Nee.
Bei Brighton.
Brighton.
Also der hat ja vorher in Schweden lange trainiert.
Ja.
Hat dann den Switch zu Brighton gemacht, war der ja auch sehr, sehr erfolgreich und war ja eigentlich der Begründer von diesem Brighton-Aufschwung. Und ist dann ja zu Chelsea gegangen, 20 Millionen Pfund Ablöse, 5 Jahresvertrag, 8 Monate Amtszeit. Wir haben es alle geliebt, ey.
Geil. Ja, ich verstehe es auch. Auch Jeremy Carragher hat sich da völlig echauffiert drüber, verstehe ich nicht. Ey Leute, ihr kriegt einen arschgeilen Trainer, der England, englischen Fußball liebt, der auch, glaube ich, bei den englischen Fußballern sehr hoch angesehen ist. So.
Das auf jeden Fall.
Der kann K.O.-Spiele.
Ja.
Ne? Der spielt vielleicht auch ein bisschen attraktiveren Fußball als hier, wie heißt der andere?
Gareth Southgate, genau. Das ist nicht so schwer, aber das wird Tuchel hinkriegen.
Ja, das wird kein Offensivfeuerwerk, aber es wird schöner.
Es wird schöner und Thomas Tuchel, ich finde das ganz gefährlich, wenn ich jetzt aus deutscher Sicht drauf gucke, weil ich Thomas Tuchel diese, also England hat ja zweimal nicht viel gefehlt. Also die haben im Elfmeterschießen in der EM-Finale verloren und die haben kurz vor Schluss 2-1 gegen Spanien in EM-Finale verloren. Dass sie in beiden Spielen spielerisch desaströs war, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da hat ja nicht viel gefehlt. Da fehlen ja nur 5% oder so. Und die kann Thomas Tuchel, glaube ich, aus einer Mannschaft rauskitzeln.
Ja, der kann locker 10 bis 15 rauskitzeln.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Also aus der breiten Qualität da sind ja 15, 16 Spieler, die mindestens internationale Klasse haben.
Einmal das. Und ich glaube auch, dass das für Thomas Tuchel also ein guter Zeitpunkt ist, Nationaltrainer zu werden. Die richtige Nationalmannschaft ist für ihn, die einfach am besten passt zu ihm als Person und zu seinem Spielstil. Und dass er einen klaren Zeitrahmen hat und ein klares Ziel. Weil es ist ja so, mit dem Kader und mit dem Ausblick, dem Trainer, muss das Ziel sein, 2026 Weltmeister zu werden. Ja, also ein anderes Ziel gibt es nicht. Und das kommt, glaube ich, einem Thomas Tuchel als Person und Trainer mehr entgegen, dass er sich darauf fokussieren kann, als darauf, dass er nebenbei noch einen Ligabetrieb hat.
Ja, und wie lange hat der Vertrag? Nur bis Ende 26, also nach der WM ist Schluss?
Nach der WM ist Schluss, ja, 18 Monate.
Ach krass.
Genau, also in Anführungsstrichen, sobald, also aktuell stand so, sobald England rausfliegt, bei der WM ist oder gewinnt.
Was? Nee, ich wollte hier so erhobenen Finger Prediction machen.
Ja.
Julian gegen Thomas, WM-Finale 2026.
Ich weiß nicht, ob es das Finale wird, aber ich würde es so geil finden, wenn die gegeneinander spielen. Egal, in welcher Runde. Ich würde also es muss ein K.O.-Spiel sein.
Ja.
Und die müssen gegeneinander spielen. Das wäre so geil. Ja. Das ist jetzt schon eigentlich mein absolutes Zielszenario für die WM. Sonst juckt mich die WM nicht, aber das will ich unbedingt sehen. Und jetzt die Frage, wie geht's aus?
Natürlich hoffentlich positiv für uns. Also, ne?
Für Deutschland.
Ja, klar.
Ich zweifle da so ein bisschen dran. Wie gesagt, ich finde es super spannend, super interessant, weil Thomas Tuchel einfach diesen Track-Record hat, was K.O.-Spiele angeht. So, der hat den DFB-Pokal mit Dortmund gewonnen. Der ist
Champions League mit Chelsea,
der hat in der ganzen Champions
League ramponierten Chelsea-Mannschaft.
Mit einer Umbruch-Chelsea-Mannschaft, die eigentlich darauf ausgelegt war, in zwei Jahre später das Ding zu gewinnen. Die haben im ganzen Turnier nur 4 Gegentore gekriegt, als sie gewonnen haben. Da hat PSG in ihr einziges Champions-League-Finale geführt.
Stimmt.
Und dann knapp gegen Bayern verloren, was du dann eben auch verlieren kannst. Ich sag mal so, wenn Neymar oder Mbappé in der ersten Halbzeit das 1-0 machen, gewinnt PSG das wahrscheinlich. Aber da hatte Manuel Neuer einen überragenden Tag. Er war jetzt letzte Saison mit Bayern bis zur 87. Minute im Champions-League-Finale. Und ich glaube, Bayern ist nur nicht weitergekommen, weil Manuel Neuer einen Fehler gemacht hat.
Ja, und weil die Leute ein bisschen K.O. waren, ne?
Ja, ja.
Und so. Es gab die Real-Magic.
Ja.
Und Joselu.
Genau, und Joselu, der dann 2 Tore gemacht hat. Ich glaube, er macht Neuer in der 88. Minute nicht den Fehler, geht das 1-0 für Bayern aus. Aber das ist hypothetisch. Was ich nur sagen will, Track Record K.O.-Spiele, da ist Thomas Tuchel sehr, sehr, sehr weit vorne. Ich glaube, das wird interessant. Das wird spannend. Ich glaube, es wird die Phase geben, wo ganz England ihn hasst, weil er irgendwie, weiß ich nicht, ein Qualifikationsspiel gegen Mazedonien nicht gewinnt oder so.
Und aber sich in die PK setzt und sagt, ey Leute, drauf geschissen, das ist völlig unwichtig.
Ja,
weil genau. Wir gewinnen die nächsten 3 Spiele und sind qualifiziert als Erster. Was wollt ihr eigentlich von mir?
Ja, genau. So ungefähr.
Ja.
Ich bin gespannt, ob es da mal Aufeinandertreffen gibt zu hier Gary Neville und Thomas Tuchel. Würde mich freuen, weil ich mag ja Thomas Tuchel dafür, dass er kein Blatt von dem Mund nimmt und immer gut informiert ist und ganz genau wissen wird, was Gary Neville über ihn gesagt hat.
Ja. Ja, das stimmt.
So. Ja, weil Thomas Tuchel, hypothetisch, sollte er aus irgendwelchen Gründen tatsächlich Fußballweltmeister mit England werden, wäre es völlig absurd, dass ein Deutscher mit England den Titel gewinnt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sehe Thomas Tuchel schon mit WM-Pokal in der PK sitzen und sagen, this is for you, Gary. Es ist nicht abwegig genug, nicht dran zu glauben.
Ja.
Sehr
danach,
gut.
Danach wäre der Trainer beim Menu.
Auch das ist möglich, aber selbst... Also Thomas Tuchel ist, glaube ich, zu intelligent, um jetzt noch Manchester United zu übernehmen, weil der Verein hat sich die letzten 12 Jahre runtergewirtschaftet und ist auf die nächsten 10 Jahre noch durch.
Ja, vielleicht sieht es in anderthalb Jahren wieder anders aus. Weiß man nicht.
Nein, nein, nein.
Aber apropos herunterwirtschaften und herunterspielen, keine Ahnung. Wir müssen über die Bundesliga sprechen.
Lass uns über die Bundesliga sprechen. Nimm mich mit rein. Wer hat sich runtergewirtschaftet, wer hat sich runtergespielt, bei wem läuft's nicht?
Naja, da gibt's einen Verein, der hört auf den Namen Ballspielverein Borussia Dortmund 09.
Oh, erzähl mir mehr. Ich find's jetzt schon spannend.
Ja, ich war völlig euphorisiert über den 7-1-Sieg gegen Celtic Glasgow.
Wer nicht?
Ne? Nach dem 5-1 gegen Stuttgart, wo du denkst, boah, scheiße, wo ist Edin?
Ja, so. Und dann bist du, das
ist schon neues Level zurück. Und dann sagst du Celtic 7-1, weg, gut, ist nur in Anführungszeichen Celtic, aber denkst du, boah, geil.
Aber auch 7-1.
Ja, der Fußball, also der Nuri-Fußball funktioniert, es ist alles langsam angekommen, so, es wird. Und dann 2-1 gegen Union. Und denkst, nee. Also wie? Also Union ist ja diese Saison nicht schlecht, die machen wieder so...
Union ist wieder Union,
ja, kann genau man sagen. Ja, genau so ungefähr, aber trotzdem... Aber Union hat auch
den richtigen Trainer dafür, muss
man ja sagen. Ja, trotzdem als... Es dürfte nicht der Anspruch sein, unglücklich gegen Union zu verlieren.
Das ist korrekt, da gebe ich dir recht.
So, und dann spielst du... Ich habe es leider nicht sehen können, nur gelesen und die Highlights, dann spielst du echt eine Halbzeit des Wahnsinns, führst 2-0 im Bernabeu, so was jetzt nie verkehrt ist. Und natürlich ist Real in dieser Saison nicht in der absolut besten Verfassung, trotzdem musst du da erstmal
noch nicht, glaube ich,
2-0 führen. Und was machst du in der 55. Minute? Wieso?
Das habe ich nicht verstanden. Das ist auch die ganz, ganz große Frage, die ich mir dabei stelle. Und ich habe erst zur Halbzeit angemacht, weil ich da gesehen hatte, dass Dortmund 2-0 führt und das dann gepasst hat, dachte ich, okay, mache ich es mir irgendwie auf Amazon noch an. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, wie die Dortmunder Mannschaft aus der Kabine kam. Einfach der Tunnelview und die gehen wieder zurück aufs Spielfeld. Und ich wusste, die verlieren. Die werden komplett auseinandergeschraubt. Weil ich weiß nicht, was der denen in der Halbzeit erzählt hat, aber die hatten mehr Angst, jetzt dieses 2-0 zu verteidigen, als geil, wir führen 2-0 im Bernabeu, wir geben weiter Gas. Um dann noch in der 55. Minute diese Entscheidung zu treffen, ich nehme mir ein Element für Entlastung durch Bino Gittens Tempo und stelle auf die Dreierkette um, indem ich mich einfach noch weiter zurückziehe. Und dadurch hat Real mehr Räume bekommen und auch
mehr Räume, ja, nicht mehr Ballbesitz. Räume eher nicht, weil das hier enger wird.
So. Ja, das, aber ja, das denkst du nämlich. Und das hat Nuri auch gedacht.
Aber du kommst,
das hat halt, aber genauso nicht funktioniert.
Du kommst weil halt, die kommen halt mit einer entspannten Ballbesitz-Situation dichter ans Tor. Und das darfst du nicht zulassen.
Ja, nee, du musst, ich hab's ja gesehen. Ich erzähl dir jetzt, wo Real die Räume hatte. Weil die haben ja auf Dreierkette umgestellt und dann bist du auf zwei Halbflügelverteidiger gegangen und Real ist immer auf den Zwischenraum zwischen dem äußeren Innenverteidiger und dem Flügel gegangen. Und da war immer alles frei. Das hat Real so 10 Minuten lang gemacht und dann schon 2-2.
Ja, also ich persönlich bin auch kein Fan von Dreierkette.
Dreierkette funktioniert nur, wenn du eine ballbesitzdominante Mannschaft bist, aber ich bin kein Fan von Dreierkette, wenn du es verteidigst.
Also im Defensivverbund bin ich kein Freund von Dreierkette.
Genau, das meine ich.
So, offensiv ist was anderes, aber defensiv nein, weil du also, du hast halt auf dem Flügel eine weniger, Zentrum ist natürlich auch wichtiger, aber du verschiebst ja im Verbund und 4 Spieler reichen aus, um die Breite zu verteidigen.
Und du musst gegen Real die Breite verteidigen und nicht das Zentrum, weil bei Real hast du die Situation, wenn du diesen Raum gegebenenfalls aufmachst, dann bespielen den Vinicius Junior, Kylian Mbappé und Rodrigo.
Ja.
Also es war genau die falsche taktische Entscheidung. Weil, und klar, gib Real den Ball, weil sie hatten auch mehr den Ball, aber gib ihn den im Zentrum 30, 35 Meter vom Tor weg. So, und steh kompakt und halte im, ich sag mal, Angriffsdrittel für Real die Breite. Und das hat Dortmund gar nicht mehr gemacht.
Ja.
Und dann eben noch Bino Gittens rausgenommen und dem sich auch die Möglichkeiten zur Entlastung genommen.
Genau, das ist nämlich auch, also du brauchst, weil dann hast du immer Dauerfeuer, Dauerstress, es macht ja auch viel aus mit der Psyche, mit den Emotionen. Du rennst immer hinterher, du hast nie den Ball, hast keine Erfolgsmomente. Das macht dich ja auch irgendwo ein bisschen müde.
Einmal macht dich das müde.
Das ganze Hinterhergerenne, nur verteidigen, nur wegschlagen.
Keinen Ball haben und so. Also nur arbeiten. Arbeiten, stumpfes Arbeiten, Räume zulaufen.
Es ist ja nicht geil.
Es ist überhaupt nicht geil.
Wenn du vorher die taktische Ausrichtung gibst für 90 Minuten. Alter, heute spielen wir wie, keine Ahnung, Sergio Ramos in seinen Top-Zeiten.
Wir sind einfach giftig heute.
Giftig. Unsere Aufgabe ist es heute nur zu zerstören. Vorne hilft uns der liebe Gott. Kann auch geil sein, ne?
Kann richtig geil sein. Brauchst du aber nicht mal, weil du einen Serhou Guirassy hast, der seit Wochen in guter Form ist.
Ja, ja, genau. Aber dann muss die Mannschaft aber so stark überlegen sein, dass du müsste sowas, keine Ahnung, Pauli gegen Bayern. So.
Ja.
Und du hast halt in der Offensive Möglichkeiten, die Defensive von Real zu schlagen. Und das hast du nicht nur 55 Minuten lang, das hast du 90 Minuten lang. Und diese Stärken musst du dann auf den Platz bringen. Und das hat er leider nicht gemacht. Und das verstehe ich nicht.
Ich glaube, diese 2-0 Pausenführung für den BVB war nicht Teil des Matchplans. Und da fehlt dann die Erfahrung, mit dieser Situation umzugehen. Weil du hast gesehen, dass Real was vorhatte, aber die ersten 10 Minuten... Eigentlich, also bis zu dieser Einwechslung von Waldemar Anton hast du gesehen, Real hat was vor, aber kriegen sie es umgesetzt. So. Weil Real ist immer noch Real Madrid, die sind noch nicht am absoluten Peak, die müssen sich noch in der neuen Konstellation mit Mbappé finden. Und Real hat auch immer drin, mal zum Beispiel so ein Ligaspiel gegen Celta Vigo oder Mallorca zu vergeigen und 1-1 zu spielen. So, das hatten die gestern auch drin, aber dieses Spiel hat dann eine Eigendynamik aufgenommen, weil dann kam das Stadion und das Bernabeu kann was, wenn die Fans hinter der Mannschaft stehen. Das Bernabeu kann die Mannschaft auch auseinandernehmen, aber gestern waren sie positiv der Mannschaft gegenüber. Und was Mannschaft wie dem BVB fehlt und was der große Unterschied ist zu Real Madrid,
sind
so
Spieler. Ein taktisch kluger Trainer?
nicht mal das. Es sind Leute wie Antonio Rüdiger. Der Typ ist ein Mentalitätsmonster Und der ist einer der Gründe dafür, warum dieses, also einer der neuen Gründe dafür, warum dieses Hala Madrid und dieses Selbstverständnis des Gewinnens bei Real Madrid in entscheidenden Situationen einfach da ist und du kannst die nicht schlagen. Also Antonio Rüdiger verkörpert gerade Real Madrid, so ist es einfach.
Ja, die haben das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das war auch Wochenende geil. Man City gegen, ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben. Irgendwas mit B, Bournemouth?
Die haben gegen Wolverhampton gespielt. Die haben gegen Wolverhampton gespielt und in der 96. Minute 2-1 gewonnen.
Sag doch irgendwas mit B. Ja. Genau.
Wolverhampton.
Die hatten in der 1-1, 90. Minute, die hatten noch so eine Ruhe am Ball, die waren so hoch im Ballbesitz, die sind beim Plan geblieben, das verkörpert für mich, also dieses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das spürt man manchmal nicht, also nicht bei jedem bei Dortmund.
Das spürst du bei vielen Mannschaften, das ist eben dann doch der Unterschied und ich sage immer so, also dieses Top-Level, An Fußballern, das sind die entscheidenden 5-10% mental.
Ja.
Das ist einfach so. Und das kannst du dir erarbeiten, wie Leverkusen. Du kannst das aber auch, wenn du Real Madrid bist, in deiner DNA als Verein verankern. Das ist aber ein gefährliches Gut, sage ich mal, weil es kann dich halt zu immensen Höhen tragen, wie Real Madrid die letzten 10 Jahre. Es kann aber auch eine Bürde werden, was man gerade bei Bayern München sieht. Dieses Mir ist an mir ist die letzten 2-3 Jahre eher eine Bürde, als in Anführungsstrichen diese Beflügelung, die auch in dem Verein steckt, wie Real das gerade hat. Und Real hat einfach einen sehr klugen Umbruch gemacht. Und du hast gestern gesehen, also Kylian Mbappé ist nicht der beste Spieler der Welt, Vinicius Junior ist der beste Spieler der Welt. So, das ist einfach so. Also der ist der entscheidende Mann, der hat auch die Körpersprache inzwischen. Also Vinicius Junior ist ja ein brasilianisch untypischer Spieler, weil ja klar macht der mal irgendwie, der versucht auch mal irgendwie so einen Rainbow Flick. Ja, aber das hat der mit 18 hat er 17 Mal pro Spiel gemacht, jetzt macht er das einmal in 17 Spielen. Dann sage ich, ja okay, dafür ist der Mann Brasilianer. Aber also seine Mentalität auf dem Spielfeld und sein Auftreten von, in Anführungsstrichen, seine Gewinnermentalität ist so untypisch für einen Brasilianer, das ist schon beängstigend.
Aha.
Also find ich persönlich. Und frag mal Emre Can und Niklas Süle, weil die haben ihn gestern wirklich 70 Meter lang beeindruckend angeguckt, bis der Ball im Tor lag.
Ja, gut. Fazit zu Dortmund?
Ich glaube...
Deine Empfehlung an Nuri Sahin?
Edin Terzic hat gerade keinen Job.
Deine Empfehlung an Sebastian Kiel?
Edin Terzic hat gerade keinen Job.
Lars Ricken.
Edin Terzic hat gerade keinen Job. Das klingt zwar doof, aber ich weiß nicht, ob Nuri Sahin Borussia Dortmund gewachsen ist. Ich erkenne das Konzept noch nicht. Es ist noch schwankender in den Leistungen als unter Terzic. Und er tut sich mit seinen Personalentscheidungen, glaube ich, keinen Gefallen. Ich frage mich, warum spielt Maxi Bayer so gut wie nie? Also warum baust du den Mann nicht auf? Warum gibst du dem Mann keine Form? Warum bringst du Waldemar Anton für Gittens anstatt Bayer für Gittens?
Ja, weiß ich nicht.
Das sind alles so Fragen. Weil
komische Entscheidung.
Maxi Bayer war der erklärte Wunschspieler von Nuri Sahin. Ja,
und was ich auch gehört habe, dass er sehr drastisch oder hart in seinen Maßnahmen oder wenn irgendwas mal falsch läuft, ist.
Das ist immer kein gutes Zeichen. Also das finde ich so, ist kein gutes Zeichen
so,
von Führungsstil.
Bruder Nurin, Abi.
Habibi.
Du bist doch einer von uns, also von uns Spielern, die einen modernen Führungsstil haben wollen. Ja, oder nicht.
Du bist ein guter und kein Talerhohn.
Ja, genau, so, ne? Ah, ja.
Ja, das weiß ich auch nicht, aber das
dann sag ich
ist
nur,
immer so ein Zeichen von Unsicherheit, finde ich.
Ja, da sage ich nur Sass.
Ist auf jeden Fall Sass. Meine Theorie ist, dass Nuri die Saison nicht überlebt als BVB-Trainer.
Ja, der hat einfach keine Aura.
Nee. Und in dem Sinne ist das nicht das Gefühl, ist auch das Jugendwort des Jahres bestimmt. Ja. Ich hab's, seit einem Jahr höre ich das so oft. Aber in dem Sinne, im Moment trifft es. Ist es wirklich?
Weiß ich nicht. Ist jetzt nur die Frage.
Weil er hat keine. Als lange, unabhängig davon, ob Aura oder Aura.
Ja, Olli Glasner noch Trainer in Crystal, also bei Crystal Palace ist. Und ob er rechtzeitig frei wird.
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, bei Crystal Palace läuft es gar nicht so schlecht. Die sind ganz zufrieden mit Oli Glasner.
Hä? Die sind doch, also, sind die nicht total scheiße in die Saison gestartet?
Also in der Rückrunde waren die letzte Jahr richtig gut. Deswegen war
Ja, auch so krass. Aber die, warte mal, ich muss mal hier gucken. Ich bin der Meinung, die sind sogar Abstiegsplätze und so.
Oh, das wird mich machen, aber ich habe jetzt nicht so auf Crystal Palace geachtet, weil ich dachte...
Drittletzter, 3 Punkte in 8 Spielen, minus 6 Tore.
Wäre eine Option. Ich sag dir, wie es ist. Wär
2 Punkte Seiten, vor den Wolves.
Wäre für beide Seiten eine Option.
Ja, ich sag's ja auch. Ich will ihn haben.
Ich wollte ihn, ich hätte ihn sogar als Bayern-Trainer genommen, aber ich bin auch wirklich der Anführer des einzigen Oli Glasner Fanclubs, den es in Deutschland gibt vielleicht.
Ja.
So, zumindest in Hamburg. Da bin ich ganz vorne mit dabei.
Bei The Bay Leverkusen führt 1-0 durch Florian Wirtz.
Guter Mann.
Ja.
Hast du noch ein Thema, weil sonst muss ich diese Überleitung nehmen.
Ja, mach mal.
Ich nehme die Überleitung, weil es ist ja so ein bisschen Comeback-Folge. Ne, wir wollten ja gar nicht so inhaltlich werden. Wo du gerade Florian Wirtz sagst, Florian Wirtz ist nominiert.
Wo ist er nominiert? Sag's mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Florian Wirtz.
Ich tappe im,
im Dunkeln.
Im Dunkeln.
Wie Nuri Sahin mit Taktik. Dann sag ich dir jetzt, wo Florian Wirtz nominiert ist. Nicht nur ist Florian Wirtz für den Ballon d'Or nominiert, sondern auch.
Was ist das denn für eine Schmutzverleihung da? Ballon d'Or.
Clown Award.
Ja,
gar kein Fan. Aber das sage ich ja schon seit Jahren. Deswegen gibt es auch dieses Jahr wieder, unter neuem Namen, weil wir den Podcast umbenannt haben, unsere eigene Weltfußballerwahl. Den Bundesrasenschau Weltfußballer des Jahres 2024.
Des Wahnsinns!
Oder? Und weil wir euch die letzten 4 Wochen so ein bisschen hängen lassen haben, ist die Abstimmung auch heute um 18 Uhr schon live gegangen. Sie läuft 7 Tage lang bis zum 30.10. Ja, ja. 18 Uhr.
Also sie ist ohne Ankündigung Countdown live gegangen und wir haben jetzt schon wie viele Votes?
Warte, lass mich kurz live aktualisieren. Eben waren es 10. Es sind immer noch 10.
Es sind immer noch 10.
Aber es läuft gut. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 60. War ganz cool. Also, wenn ihr mitmachen wollt, geht auf unser Instagram-Profil, klickt auf den Link. Dann öffnet sich einmal der Hey-Link und darunter ist noch ein Link. Da steht Weltfußballer. Da kommt ihr zu einer Abstimmung und da haben wir 30 Nominierte für euch vorbereitet. Klickt drauf, wer eurer Meinung nach Weltfußballer des Jahres 2024 ist. Gebt eure Stimme ab und seid einfach mit dabei. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre und für euch eine Teilnahme. Wie schon gesagt, die Abstimmung läuft bis zum 30.10. 18 Uhr und wir werden in unserer nächsten Folge mutmaßlich die Gewinner bekannt geben und dann auf Social Media die Top 3 posten.
Das ist ja der Wahnsinn.
Oder? Finde ich auch.
Ja.
Jetzt natürlich die Frage, wir wollen natürlich keine hier Bevorteilung machen. Hast du einen Favoriten? Das können wir ja sagen.
Ob ich einen Favoriten habe? Vielleicht. Ja, es kann, also für mich persönlich kann es nur Toni Kroos sein, ne?
Eigentlich schon. Also wenn es eine faire, gerechte Wahl ist, die wenig von einem Clowns Award hat wie FIFA The Best und der Ballon d'Or, dann hat Toni schon einen sehr guten Case.
Ja, weil nächstes Jahr kann er die halt nicht gewinnen und man muss dem Mann nochmal irgendeine Trophäe in den Schrank stellen, die einstauben kann.
Ja, das finde ich auch. Und sei es ein digitaler Post, ist er unser...
Kann auch nicht einstauben.
Bundesrasenschau Weltfußballer ist. Also, macht mit. Ihr findet den Link, wie gesagt, in der Linkbeschreibung. Ihr findet den auch im Profil, im Post, den wir heute abgesetzt haben. Da müsst ihr ihn allerdings rauskopieren. Das ist ein bisschen kompliziert, deswegen geht aufs Profil. Gibt für uns auch Interaktionen auf dem Profil. Freuen wir uns auch immer tierisch drüber. Ne? Dann könnt ihr direkt dem Profil auch noch folgen. Dann kriegt ihr immer alles mit, auch wenn sich mal eine Folge verzögert. Manchmal auch 4 Wochen, das war ein bisschen lang. Wir arbeiten dran. Ich bin aber ganz ehrlich, die zweimal die Woche Taktung zur Champions League Gruppenphase, ich glaube, die können wir nicht halten, weil ich habe noch 3 einwöchige Dienstreisen dieses Jahr. Wir melden uns, sag ich jetzt mal.
Ihr hört von uns.
Quasi.
Ja, jetzt noch nicht abschließend das Thema oder den Podcast heute.
Ich hätte den Ball nochmal zu dir rübergespielt.
Ja, ja.
À la Toni Kroos.
Ja, ja. Ich habe ihn natürlich sehr gut verarbeitet. Wir müssen Bundesliga tippen.
Oh Gott, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das kann ich ja gar nicht mehr.
Ja, doch, ja, doch, das kriegst du hin.
Ja, hau raus.
Mainz gegen Gladbach.
Ach du Scheiße. Gott, das ist das erste Spiel, das muss ich tippen. Wir machen 4 Wochen Pause und dann muss ich Mainz gegen Gladbach tippen.
Es ist Freitagabendspiel. Das guckt doch keiner. Ja, aber was kann ich dafür?
Boah, Scheiße.
3-1 Gladbach.
Ich sag 2-1 Gladbach, Kleindienst-Doppelpack.
Ja, der hat ja schon beim letzten Mal gedoppelt.
Der ist auch gut in Form.
Ja.
Timothy Small Service.
Stuttgart gegen Kiel.
5-1 Stuttgart. Emedin, lass mich nicht hängen.
3-0. Leipzig-Freiburg.
Im Sinne von Jürgen Klopp sage ich 1 zu Freiburg.
Ich sage...
Das ist ein richtiges Topspiel, ne?
Ja, das ist ein Topspiel. Freiburg wäre Erster, wenn sie nicht gegen Pauli verloren hätten. Stell dir das mal vor.
Das ist auch völlig absurd. Ja. Und ich habe noch gesagt, ah, Julian Schuster hat bestimmt Startprobleme.
Ja.
Der wird über diese Saison...
Hat er. Hat er gegen Pauli verloren.
Ja. Zu gut, ey, das ist eher das Problem.
Freiburg gewinnt 2-0. Aus Prinzip. Nehme ich doch. So. Kracher in Augsburg.
Ach du Scheiße.
Champions League, hier Koma-Modus für Borussia Dortmund.
Der ehemalige Tabellenführer.
Also, wie geht das Spiel aus, Augsburg-Dortmund?
1-1.
Die schaffen unentschieden, meinst du das?
Ja, ich hätte fast gesagt, sie verlieren, aber das Problem ist, sie haben gegen Real verloren. Hätten sie gegen Real gewonnen und unentschieden gespielt, hätte ich gesagt, Augsburg bügelt die 3-4-0 weg. Aber so sage ich 1-1.
Ja, ich sag aus Prinzip 1-0 Augsburg.
Okay.
FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg.
Ist das das Topspiel? 18:30? Nee.
Nee.
Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hatte kurze Angst von der Chronologie.
Nee. Da aus Prinzip, weil Pauli zu Hause spielt, 2-0. Und das ist jetzt auch eine ganz spannende Ansetzung nach der Äußerung von Kevin Behrens bei einem
Sponsoring-Termin. Ist schon.
Ja, genau.
Ein paar Wochen her, macht es aber nicht unterstützenswerter.
Nee.
Ich möchte ihn auch nicht zitieren, aber er hat sich sehr verunglimpfend zu, ich sag mal, gleichgeschlechtlich orientierten Menschen geäußert.
Ja,
also,
in der Tat.
Und warum, das, Digga? Warum?
Ja, ich verstehe es nicht.
Also wie kann man auch so doof sein? Also das ist schon schlimm genug, wenn du das denkst. So, und wenn du die Einstellung hast. Aber wenn du bei einem Sponsoring-Termin deines Arbeitgebers sitzt, dann halt doch die Fresse und unterschreib das. So, ja. Das ist für alle Beteiligten besser.
Ja, was ich schon gehört habe, ich weiß nicht, ob bestimmt, dass aufgerufen wurde, dass alle Fans des FC St. Pauli in Regenbogenfarben kommen.
Oh, das wäre ziemlich geil.
Ja.
Das würde ich fühlen.
Ja, auch witzig, ist nicht die Kapitänsbinde vom VfL Wolfsburg in Regenbogenfarben? Ich kann mich grob an sowas erinnern.
Ziemlich sicher, ja. Also wenn ich jetzt an Maxi Arnolds Oberarm denke, ich denke selten an Maxi Arnolds Oberarme.
Jetzt musst du ja. Wenn du es freiwillig machst. Ja.
Dann bin ich bei Kevin Behrens durch.
Ja.
Also Maxi Arnolds, ja, die ist Regenbogenfarben. Ja. Und dann mit dem Regenbogenfarben Wolfsburg-Logo.
Ja. Also, was sagst du? Wie hoch gewinnt Pauli?
Ich glaube, Pauli gewinnt tatsächlich. Ich sag 2-1 Pauli.
Geil.
Weil bei Wolfsburg läuft es nicht so gut.
Ja. Topspiel. Bremen gegen Leverkusen.
Oha, oha, oha.
Bremen zuletzt gut drauf.
Bremen gut drauf. Spielt die Schwester von Florian Witzig bei Werder Bremen Frauen? Ich bin mir nicht hundertprozentig. Ich glaube,
Sachen weiß
ich glaube ja.
Ich bin nicht bei Leverkusen.
Nee, die ist diesmal gewechselt.
Ja, okay.
Ich sag, Leverkusen gewinnt das Ding. 3-1.
2-2, Duckstoppelpack.
Macht der Algerier Mitchell Weiser eine Vorlage?
Ist das schon offiziell?
Er würde gerne und passt es beantragt.
Nee.
Und jetzt Running Gag schon offensiv. Mitch L. Weiser? Oh.
Wieso Mitch L. Weiser?
Naja, wegen Nachnamen, weißt du? Wegen L. El Hanoufi, El Hadoui und so. Wegen algerischen Nachnamen. Deswegen Mitch L. Weiser.
Ah, okay.
Fand ich nicht so schlecht. Simpel, aber gut, kriegt er mich ja mit.
Seine Mutter ist
Halb Algerierin, ja. Sein Opa, glaube ich.
Quatsch.
Ja, da muss ich wirklich dick
tief gegraben.
Ja.
Ich weiß ja nicht immer nicht, wenn, also ob die denn das einfach machen, damit sie sagen,
sie waren mal Nationalspieler?
Ja, genau.
Ja, 100%.
Oder ob sie eine große Verbindung zu diesem Land haben. Weil ich persönlich, gut, ich bin auch nicht in der Situation, würde, wenn ich keine Verbindung zu dieser Kultur habe, zu diesem Land, würde ich sagen, ey Digga, sorry, aber würde ich nicht machen, weil ich habe keine Verbindung zu diesem Land.
Einmal das, also verstehe ich total deinen Punkt. Und es ist ja auch so, dass, nicht in falsche Welt kriegen, dass er da mit einem richtigen Algerier, ne, einem Algerier, der vielleicht sich damit identifiziert, der gerne für sein Land spielen möchte, der Rechtsverteidiger ist, der, klar ist der nicht so gut wie möglicherweise, weil er wahrscheinlich in der heimischen Liga spielt oder in Frankreichs zweiter Liga oder so. Aber dem nimmt er ja den Platz weg.
Ja.
So, also der nimmt ja mutmaßlich jemanden, dessen Traum es auch ist, für Algerien zu spielen, der mehr Algerier ist als Mitchell Weiser, auch wenn das wieder falsch klingt, den Platz weg.
Ja.
Und das weiß ich nicht. Das finde ich ist auch sowas, da denken die Leute immer nicht so viel drüber nach.
Fallen dir an ad hoc eingebürgerte deutsche Nationalspieler ein? Also so würde...
Paolo Rink.
Ja, genau das ist der auch eingebürgert.
Natürlich
genau
Paolo Rink.
Genau der. Mehr nicht.
Nicht so, wo wir gesagt haben, der hatte mal einen komplett anderen Pass. Also klar, in Anführungszeichen so wie Özil, Khedira, Asamoah, Mensch mit zwei Pässen.
Ja, aber eigentlich gar nichts
genau, aber jemand,
mit dem Land zu tun haben, aber eingebürgert worden, weil die hier gut gespielt haben.
Ja, Paolo Rink.
Ja.
Für irgendwie 13 Länderspiele oder Rudi Völler.
Ja. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht, ey.
Das war eine richtig düstere Zeit des deutschen Fußballs.
Ja, so. Ja.
Wir müssen irgendwie noch zwei Spiele oder drei tippen.
Ja, ich wollte hier kurz noch ChatGPT fragen, aber das gibt mir keine guten Antworten. Also gut. Drei Spiele müssen wir noch tippen. VfL Bochum gegen Bayern München.
7-0 Bayern.
Autsch. Bochum hat einen neuen Trainer. Trainereffekt 1-1.
Hör mal auf. Ist das nicht hier Markus Feldhoff, der neue Trainer? Der eigentliche Co-Trainer?
Ja.
Weiß nicht. Alter, auch geil, dass sie nach 8 Spielen den Trainer entlassen. Boah, ich zitter ein bisschen
um
Bochum. 7, stimmt. Vor dem 8. Spieltag.
Letzte Saison auch nach 7 Spieltagen Trainer entlassen. Da war es wer?
Hier Thomas Reis.
Nee, Enrico Maaßen.
Achso, erste Trainerentlassung. Achso,
in der Bundesliga,
achso, ja. Sorry. Ja, ja, nee, das war Enrico Maaßen, stimmt.
Ja.
Ich war jetzt bei Reis. Rice, Baby. Der hat am Wochenende mit Sir Münchachsballer, wo er jetzt trainiert, 2-2 gegen Fenerbahce
ist gespielt. Ja, weiß ich doch. Union gegen Frankfurt.
1-2 Union.
2-1 Frankfurt, geil drauf.
Und Mamamouche.
Heidenheim-Hoffenheim.
Das ist 19:30 auf dem Sonntag, ne?
Ja.
Bitte, könnt ihr nicht einfach das Spiel weglassen und irgendwie bei der DFL am grünen Tisch knobeln, wer das gewonnen hat?
Ja.
Ey, ist doch scheißegal. 1-0 Heidenheim. Hoffenheim, 2-0. Schmeißt da den Trainer raus.
Nein, 2-0 Hoffenheim. Wende für Hoffenheim aus dem letzten Spiel, der Madarazzo bleibt. Gut, das war's jetzt. Jetzt müssen wir aber auch schleunigst Schluss machen, weil ich habe noch eine weitere Heimreise.
Und die ist durch den Schienenersatzverkehr geprägt. Wir haben inzwischen
die weite Heimreise.
3 neue Votes.
Geil.
Bekommen. Wir sind jetzt bei 13 Votes. Das läuft gut, also macht mit.
Sehr
Bundesrasenschau,
gut.
Weltfußballer.
Genau.
Hast du ein Fazit zur Folge?
Fazit zur Folge.
War cool.
Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange reden.
Doch.
Zwischendurch mal auf die Uhr geguckt, war 35 Minuten, ist ja auch geil. Jetzt sind wir bei fast einer Stunde.
Ja, das ist ja der Klassiker. Da streckt sich dann hinten raus. Wir haben auch 20 Minuten für Jürgen aufgewendet.
Ja, und wir haben auch lange über Dortmund gesprochen, weil ich ein bisschen zu lange, und dann sind wir auch abgeschwiffen in Richtung Real und Mentalität. Aber egal.
Dafür ist ein Podcast.
Fazit der Folge. Wie heißt die Folge?
The Dozen One.
Ja, The Dozen One, ja.
Ist geklaut irgendwo aus irgendeiner Kommentarspalte, aber ich fand es so witzig. Den muss ich jetzt auch mit 2 Wochen Verspätung, den kann ich nicht liegen lassen.
Ja, auch gut, dass wir die Folge, den Folgennamen zum Ende sagen, wo wir das alle schon gesehen und komplett gehört haben.
Aber egal. Hört die ganze Folge jetzt am besten nochmal, weil ihr habt sie ja schon einmal gehört. Und dann wisst ihr auch, wie sich der Titel der Folge erschlossen hat,
ja,
den
genau.
Wir am Ende der Folge genannt haben.
Und liken, kommentieren, Glocke aktivieren, alles, was man so drücken kann, drücken.
Ja? Unbedingt.
Ja, genau. Und das war's denn, ne?
War ganz gut dafür, dass wir es 4 Wochen nicht gemacht haben.
Ja.
Ich bin zufrieden, also.
Ne? Eingehauen.
Au revoir. Ciao.